Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern.
Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Das digitale Sofa, heute mit Elisabeth Klein. Herzlich willkommen.
Hallo Oliver.
Hallo, von der Universitätsbibliothek hier in Mainz. Richtig?
Genau. Ja.
Ja. Super, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben letztes Jahr von einem tollen Projekt hier, das hier in Mainz ausgerichtet wurde, erfahren, dem Coding Da Vinci. Und da haben wir gesagt, Mensch, das klingt super, da müssen wir mal die Organisatoren einladen. Und eine der Organisatoren bist du.
Das ist korrekt.
Das ist korrekt, genau. Uns interessieren natürlich immer die Menschen hinter solchen Projekten, wenn es um Digitalisierung geht. Deswegen, wie immer, fang doch einfach mal an. Du hast ja echt eine spannende Vita. Wie ich finde, ja. Und deswegen leg doch einfach mal los, wo kommst du her, was hast du gemacht, warum machst du das, was du heute machst?
Mein Background ist sozusagen, dass ich Sozialwissenschaftlerin bin, mit einem Schwerpunkt auf Sprache. Das heißt, ich habe studiert und auch promoviert so auf der Schnittstelle zwischen Sprache und Gesellschaft, also Soziolinguistik und Sprachsoziologie. Ja. Da denkt man sich mal so, Linguist, was macht denn der? Guckt er sich im Dativ an? Ja, auch. Aber das ist nicht das, was ich sozusagen dann mache, sondern ich gucke mal so, was sagt Sprache über Gesellschaft aus? Wie wird Sprache in der Gesellschaft verwendet? Wie modellieren wir Gesellschaft mittels Sprache? Und habe im Studium schon angefangen, im Bereich Printmedien unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe parallel in der Uni-Bibliothek in Mainz gearbeitet, in Mannheim. Meine Alma Mater ist die Uni Mannheim, ja, und habe dort gearbeitet und parallel auch noch in einem kleinen Nischenverlag und so. Und dann war relativ klar, dass es in diese Management-Ecke gehen soll, aber halt eben so, dass ich auch alles miteinander einigermaßen verbinden kann. Und bin dadurch auch zur Informationswissenschaft gekommen. Das ist sozusagen das zweite Standbein, das mich dann letztlich auch hier nach Mainz getrieben hat, ja, oder gebracht hat vielmehr. War auch einige Jahre als Volunteer bei der Free Software Foundation Europe. Das heißt, ich bin ganz viel in Kontakt gekommen mit Leuten, die dieses freie Software-Konzept vertreten, die auch in gewisser Weise Lobbyarbeit dafür machen, auch politische Arbeit dafür machen. Und das passte alles, gerade mit der Informationswissenschaft und dem Digital Turn, den wir erleben, passte das einfach sehr gut zusammen. So, und das hat mich, wie gesagt, dann alles nach Mainz gebracht. Und hier bin ich in einem Bereich tätig, der hat einen relativ neuen Namen. Also heute würde man sagen, das ist so großräumig Wissenschaftsmanagement. Ja, das heißt, es sind die Leute, die ein bisschen hinter den Kulissen eigentlich immer dafür sorgen, dass der Laden läuft an so großen Wissenschaftsstandorten, an Universitäten und so weiter. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass Wissenschaftler bekommen, was sie brauchen, um forschen zu können. Also ich mache viel Projektentwicklung und schaue mir an, was gerade los ist im Bereich Forschungsdatenmanagement. Das ist jetzt ein ganz neuer Schwerpunkt, der EU-weit eigentlich eine ganz wichtige Sache geworden ist. Ne? Viele Leute produzieren in der Forschung Daten, Daten, Daten. Und was ist dann damit? Wie bewahrt man die so auf, dass man die A wiederfindet und die nicht vielleicht auch versehentlich mal gelöscht werden oder so? Und wie man Forschung auch nachvollziehbar hält? Und das andere sind auch beispielsweise Sachen wie Publikationsanalysen im Bereich Open Access. Das ist ja ein relativ neues Geschäftsmodell, das durch den Digital Turn unheimlich befeuert worden ist überhaupt. Und Wissenschaftsmanagement in diesem Zusammenhang heißt natürlich auch immer auch Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsmarketing, weil die tollsten Konzepte, Technologien und Services und so weiter, die nutzen ja eigentlich gar nichts, wenn keiner die kennt. Ja, also muss es auch rausgetragen werden. Und so in diesem Zusammenhang bin ich dann in Kontakt gekommen mit Coding Da Vinci, mit diesem Kulturdaten-Hackathon oder Kultur-Hackathon. Und zwar haben Kollegen beschlossen, dass sie Coding Da Vinci einfach auch mal nach Mainz bringen wollen, also ins Rhein-Main-Gebiet, weil Coding Da Vinci an sich eigentlich ja, es ist sozusagen, ich nenne es mittlerweile ein Franchise für die gute Sache, weil das Coding Da Vinci, die Hackathons, eigentlich ursprünglich entstanden sind 2014 in Berlin erstmal. Ja? Und
Da haben mehrere Gründer sich zusammengetan. Das war die Wikimedia Foundation, Wikimedia Deutschland, das war die Deutsche Digitale Bibliothek, die Open Knowledge Foundation, die Servicestelle Digitalisierung Berlin. Und jetzt habe ich bestimmt irgendjemanden vergessen, ich hoffe nicht. Und die haben das dort veranstaltet und es hat so einen großen Zuspruch gewonnen, dass man sich überlegt hat, Mensch, das könnten wir doch mal regionalisieren. Und so bin ich dann dazu gekommen, weil ich einfach diesen Background habe, auch eben in solchen Veranstaltungen dann. Ja.
Mensch, Mensch, Mensch. Im Vorgespräch hast du gesagt, du wärst ein Daten-Nerd. Das fand ich, fand ich sehr cool. Das heißt, ich habe ja immer noch diese wahrscheinlich sehr altertümliche Vorstellung in der Bibliothek, da stehen 1000 Bücher rum.
Ich laufe jeden Tag einen Schaubügel durch, genau.
Ja, genau. Da hast du mich nur müde angelächelt. Nee, aber es geht momentan wirklich um Datenhandling, richtig? Also vielleicht kannst du da einfach auch noch mal ein bisschen was erklären. Ich glaube, die Leute da draußen haben immer noch wahrscheinlich echt ein sehr altertümliches, eine altertümliche Vorstellung, was in Bibliotheken funktioniert und wie das geht.
Also ja, genau. Also Bibliotheken sind ja nicht nur Bücherspeicher oder so, sondern das sind ja auch Arbeitsorte. Und das sind zunehmend ja auch Arbeitsorte, wo ganz viel digital gearbeitet wird und gearbeitet werden muss. Und die sind vor allem natürlich auch somit die für so Wissenschaftsstandorte immer ganz, ganz große Informationsdienstleister auch mal. Das heißt, klar, was man sieht, ist, wenn man in eine Bibliothek reinkommt, da sitzen Leute über Büchern. Was man in der Regel aber nicht so sieht, sind die ganzen E-Books, die natürlich auch irgendwoher beschafft werden müssen. Die Lizenzverträge müssen betreut werden und so weiter und so fort. Das bedeutet aber auch, wenn ich ein Buch suche und das ist gar nicht bei mir in der Bibliothek, sondern irgendwo anders, dann gibt es ein großes Verbundsystem mit Millionen und Millionen und Millionen von Datensätzen, das mir nachweist, wo kriege ich das Buch her. Das Buch muss organisiert werden, damit ich es günstigstenfalls eine Woche, zwei, drei später, da wo ich selber studiere oder forsche, es direkt abholen kann. Das heißt, da ist ein ganzer Apparat natürlich auch dahinter, der ganz, ganz viel damit zu tun hat, Informationen zu beschaffen. Wir sind also Informationsbeschaffer und diese Information kann gedruckt sein in Büchern, auf Karten, das kann auf CDs und DVDs sein. Und ganz viel, ein ganz großer Anteil ist natürlich jetzt auch dieser ganze Bereich von E-Books, E-Journals, aber eben auch, was ich gerade sagte, Forschungsdaten. Oder ich habe beispielsweise Interviewdaten oder ich analysiere Filmdaten und so weiter. Ja. Und das heißt, dieser Bereich Daten, der wird natürlich dann immer, immer größer. Und die Informationswissenschaft an sich, die sagt halt, es ist egal, wo unsere Information drin ist, ob im Buch oder auf der CD oder einfach in der Cloud. Ja. Das sind alles Daten, das ist alles Information und da müssen wir uns drum kümmern irgendwie. Und das machen Bibliotheken.
Ich bin impressed. Nein, cool, muss ich echt auch sagen, auch noch nicht vorher drüber nachgedacht, aber natürlich hast du recht. Das war ja aber gleich auch ein bisschen so der Ausgangspunkt, zu sagen, mit diesen Daten kann man ja bestimmt auch was Vernünftiges, oder das heißt was Vernünftiges nicht, aber noch vielleicht noch viel mehr anfangen, als man eigentlich ursprünglich mal damit gemacht hat. Oder so habe ich das verstanden, das war ein bisschen so die Idee von Coding Da Vinci. Oder?
Genau, also jetzt zu der genauen, ganz genauen Idee von Coding Da Vinci, da müssten wir jetzt wirklich die Kollegen vom Gründerteam vielleicht auch mal genauer befragen, was die sich jetzt alles so gedacht haben da im Hintergrund. Da kann ich natürlich auch nur so ein bisschen meine Einblicke schildern. Es geht natürlich ganz viel darum, dass Kulturinstitutionen teilweise richtig tolle Daten haben, ja? Also wunderschön kuratiert, total qualitativ, hochwertig aufbereitet. Aber nur Insider kennen die. Ja, und dann kommt mal ein Prof, also ich formuliere das jetzt natürlich überspitzt, ne? Ja. Da kommt einmal im Jahr einer und guckt da irgendwelche Sammlungen an. So, was hat die Gesellschaft davon? Ja, in seinem Forschungsoutput vielleicht ein bisschen was, aber irgendwie ist es ja schon schade, dass man diesen Zugang nicht so bekommt. Und zum anderen ist es so, dass man mit vielen dieser Daten auch noch viel mehr machen kann. Also man kann die nicht nur genau beforschen mit der Lupe oder so. Man kann ja auch spielerisch mit denen umgehen, ja, und gerade diesen Zugang zu Daten, der viel mit offener Kultur, mit Teilhabe zu tun hat, den kann man natürlich auch dann vor allem herstellen für Leute, die vielleicht normalerweise gar nicht mit, jetzt sagen wir mal, irgendwelchen Bildersammlungen in Kontakt kommen und sagen, ach Mensch, also Museum, ich weiß nicht, fühle ich mich vielleicht nicht so wohl, aber trotzdem können die ganz tollen Input liefern. Heißt, wenn man also Kultur, Daten aus Kulturinstitutionen zu offenen Kulturdaten macht, also sie offen zugänglich macht mit entsprechenden offenen Lizenzen, Creative Commons Lizenzen etwa, dann kann man die sozusagen der Gesellschaft geben und vielen Interessierten geben und die können was ganz Spannendes draus machen. Eine ganz wichtige Sache ist beispielsweise Gamifications. Bei Coding Da Vinci Rhein-Main sind verschiedene Spiele entstanden. Aber ich kann die natürlich auch benutzen, um barrierefreie Zugänge oder sowas zu gestalten. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Und je mehr mit den Daten gemacht wird, je bekannter die werden, desto mehr Teilhabe ist möglich. Und desto mehr freuen sich natürlich die Kulturinstitutionen, die da unheimlich viel Arbeit reingesteckt haben, auch darüber, dass diese Daten auch benutzt werden. Und natürlich geht es an die Kulturinstitutionen auch wieder zurück, wenn da Museumsapplikationen etc. entstehen, mhm, beispielsweise.
Echt toll. Ich habe das mir immer angeguckt. Ich glaube, da waren jetzt hier im Rhein-Main in dem Rhein-Main-Hackathon waren, glaube ich, 16 Teams, kann es sein?
24.
24 Teams sogar, okay.
24.
Das ist ja der Hammer. Vielleicht, ich glaube, ich da draußen, wie gesagt, wir haben ja ein Publikum, das ist durchaus vom Wissen auch sehr, sehr gestreut. Vielleicht fängst du mal vorne an, was ist eigentlich ein Hackathon?
Hackathon.
Ich glaube, für Deutsche ist das ein total schwieriges Wort.
Genau.
Also, sagen wir Hackathon, dann brauchen wir
es. Der Hackathon ist, die Linguistin in mir sagt jetzt, Hackathon ist ein Portmanteau, ein Kofferwort, Portmanteau.
Okay.
Das heißt, es ist zusammengesetzt aus zwei Teilen, die beide sinntragend sind. Das eine ist Hacking und das andere ist Marathon, also ein Hackathon. Ein Hackathon ist üblicherweise, kennt man das, wenn man das Konzept schon kennt, heißt das, ein Wochenende lang kommen ganz, ganz viele Leute, die meistens primär Programmierer, Entwickler sind. Ich meine natürlich Entwickler und Entwicklerinnen. Ich meine immer beide. Und die kommen zusammen unter Einfluss von unendlich vielen koffeinhaltigen Getränken und bekommen in der Regel Datensätze zur Verfügung gestellt. Und meist gibt es auch eine Challenge. Und dann dürfen die ein Wochenende lang entweder an einem Problem arbeiten und die beste Lösung wird prämiert. Oder sie können damit machen, was ihnen gerade einfällt, ne, kriegen. Und häufig wird das natürlich von Unternehmen gesponsert. IBM beispielsweise, meine ich, macht auch solche Hackathons, ja, wo die halt eigene Daten geben, sagen, wir brauchen eine Lösung für und die beste und so weiter. Das ist so das Typ, was man typischerweise als Hackathon kennt. Bei Coding Da Vinci ist es ein bisschen anders. Also erstens mal, unser Hackathon ist dreiteilig, das heißt, es gibt ein Kick-Off-Meeting. Da werden erstmal ganz viele Datensets vorgestellt von ganz vielen Kulturinstitutionen, die Lust haben, da mitzumachen. Dann werden vor allem Ideen gepitcht. Ja, dann finden sich die Teams auch erst, die kommen nicht fix und fertig als Teams, sondern die finden sich dort vor Ort zusammen.
Das heißt, die kennen sich teilweise auch.
Genau, da arbeiten interessanterweise völlig Fremde miteinander zusammen plötzlich und vor allem auch in einem engen Kontakt mit den Kulturinstitutionen, deren Daten sie verwenden und auch im engen Kontakt häufig mit dem Veranstalterteam. Und dann werden halt Ideen gepitcht. Ja, und dann finden sich diese Teams und dann gibt es eine Sprintphase und die ist eben nicht dieses Wochenende, sondern die ist, ich glaube, mindestens 5 Wochen, 5 bis 9 Wochen teilweise kann die dauern, je nach Coding Da Vinci Hackathon. Und in der Zeit wird designed, gecodet, getestet, dann werden natürlich auch die Präsentationen dafür gemacht und dann gibt es als dritten Teil sozusagen eine Preisverleihung, wo das Ganze präsentiert wird, prämiert wird von einer Jury, die aus verschiedenen Bereichen der Fachcommunity kommt, aus Leute aus Design, aus Kunst. Wir hatten auch jetzt in der Jury also Personen, die im Bereich Geisteskultur und Kunstwissenschaft forschen und so weiter und natürlich auch aus der Informatik, aus der Applikationsentwicklung. Und das ist sozusagen das Besondere an Coding Da Vinci, dass es viel länger ist, ja, und auch so ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsgedanke auch da drin ist, dass diese Zusammenarbeit, eine enge Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen möglicherweise dann auch perpetuiert wird und der Kontakt länger besteht und so
weiter. Okay. Aber das ist für die Leute, die das machen, relativ viel Zeitaufwand, ne? Sind das hauptsächlich dann Studenten oder Studierende oder wie ist das?
Das dachte ist ja ehrenamtlich, ne? Ja, dachte ich. Ne? Ich habe dann auch gedacht, so, ja, da kommen jetzt so in erster Linie Studis und die machen das natürlich in ihrer Freizeit. Auch. Also natürlich gibt es viele Studierende, die kommen und dann in ihre Freizeit dafür dann geben, dass sie ein spannendes Projekt da machen, zusammen mit Leuten, die sie vorher nicht kannten und auch remote zusammenarbeiten im Team. Manchmal ist es auch so gewesen schon, dass Professoren und Professorinnen aus verschiedenen Studiengängen gesagt haben, hey, ihr könnt auch einfach Credits sogar erwerben darüber, dass ihr mit bei Coding Da Vinci mitmacht. Wir finden das Projekt so super. Das ist sozusagen auch eine Fortbildung für euch und das wollen wir honorieren. Aber da gab es auch Leute, die einen ganz regulären Dayjob haben, meist so im Bereich Anwendungsentwicklung oder halt Webentwicklung etc. Die sagten, haben wir Bock drauf, machen wir. Ja? Und sind da an den Start gegangen. Also ganz unterschiedlich, ja. Wirklich.
Kannst du mal jetzt für unsere Zuschauer, Zuhörer, ich meine, wir packen den Link in die Shownotes, vielleicht einfach so ein, zwei Projekte mal exemplarisch beschreiben, die dabei entstanden sind? Mhm. Also die, wie du sagst, das sind so deine Favorites, also ganz inoffiziell.
Also was heißt Favorites? Ich finde unheimlich viele Projekte unheimlich spannend. Ich nehme jetzt einfach mal eine kleine Auswahl aus den Projekten, die tatsächlich Preise gewonnen haben, weil ich mit, sozusagen mit denen da in der Beschreibung mich da nochmal näher mit befasst habe, jetzt gerade vorgestern. Also beispielsweise ein ganz spannendes Projekt waren Leute, die tatsächlich ihren Dayjob haben aus im Bereich Design und Entwicklung und so weiter. Und die haben einen Alexa-Bot mit den Register Imperii, das sind Nachweise, Urkunden und so weiter aus so Fürstenbeständen, an denen man so über viele Jahrhunderte Inschriften und so weiter Sachen nachweisen kann. Meine Kollegen von der Akademie der Wissenschaften, es tut mir leid, wenn ich es falsch erklärt habe. Ja? Ihr steckt so viel Arbeit da rein, sorry. Falls das jetzt irgendwie nicht vollständig war.
Wir werden es uns nachsehen, glaube ich.
Ich hoffe es, ja. Genau, und die haben einfach mit diesen ganz vielen Nachweisen, wann ein bestimmter Kaiser, in dem Fall war es Friedrich III., wann der wo war, was der dort gemacht hat und so weiter, haben den Alexa-Bot gefüttert und jetzt kann man sozusagen sich mit Friedrich III. Unterhalten über diesen Alexa-Bot. Ja, deswegen heißt dieses Projekt auch Friedrich III. Spricht. Das fand ich richtig tricky. Ja, das waren auch tatsächlich die Leute in diesem Projekt, haben alle ihre Dayjobs gehabt und haben das nebenbei gemacht. Ja, und dann beispielsweise gab es das Projekt, das fand ich auch persönlich ganz, ganz süß, Monster Melodies. Das war auch einer unserer Publikumspreise. Und da musste Monster, die aus einer Illustrationensammlung von der Martinus-Bibliothek hier in Mainz, das ist so eine Bistumsbibliothek, die haben so eine Kollektion von Monster-Illustrationen. Und diese Monster musste man füttern mit den richtigen Melodien aus einer Kompositionssammlung von der ULB Darmstadt. Und erst wenn man den Monstern, glaube ich, die richtigen Melodien dann eingefüttert hat, dann kam man dann später seine Liebste oder seine Liebsten dann befreien und so. Also das war so ganz wirklich Gamification und so, ja, mit unheimlich putzigen Illustrationen und so weiter. Und dann gibt es auch ein weiterer Publikumsliebling, war Artifact. Artifact arbeitet mit Augmented Reality sozusagen. Das heißt, ich nehme hier mein Wohnzimmer auf mit dem Handy, mit meiner Handykamera und kann sagen, ich hätte jetzt an der Wand da gerne ein Bild. Ja, das aber bitte so hier zum roten Sofa und zum Mobiliar passt und zum Teppich und so weiter. Ich kann mich aber nicht entscheiden und dann sucht dir praktisch diese Applikation passend zu den Farben und so weiter, die es in diesem Bild dann festmachen kann, bekannte Meisterwerke raus, ja, aus den großen Sammlungen beispielsweise vom Met und so weiter und sagt, das und das Bild, diese würden hier hinpassen. Ach übrigens, und du kannst sie dir auch besorgen, entweder du machst selber einen Download oder du kannst sogar einen Kunstdruck jetzt dort bestellen. Ja, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen Kunstzugang der ganz anderen Art zu bieten, ja, über ins Museum gehen hinaus beispielsweise.
Das, also, das waren jetzt nur 3 von 24, das ist echt cool. Also, und diese Daten sind alle quasi frei verfügbar, mit denen gearbeitet wird. Ne?
Sind die, bleiben die auch. Das heißt, alle Daten, die in einen Coding Da Vinci Hackathon, egal ob in Berlin, in Hamburg, in Leipzig, hier oder in München jetzt dieses Jahr, wenn die freigegeben werden, bleiben die frei. Okay. Ja, die sind also, man kann die in der Regel nicht nur sich anschauen, man kann die verwenden, man darf sie remixen, also so wie Creative Commons sozusagen das vorsehen. Ja. Wenn es um freie Daten gehen soll, sind sie auch frei. Ich kann damit machen, was ich will fast, also oder ich kann sie zu verschiedensten Zwecken benutzen.
Ja. Aber wenn ich daraus eine Applikation baue, die tatsächlich vielleicht auch irgendwie mal Geld einspielt, ist auch keiner böse, oder?
Nee. Also wir haben normalerweise keine Non-Commercial Disclosure sozusagen. Also freie Daten sind dann frei, wenn ich damit auch etwas tun kann, womit ich vielleicht auch Geld verdiene. Ich habe auch als Entwickler Arbeit reingesteckt. Ja.
Ne? Gibt es da Spin-offs eigentlich aus dem Coding Da Vinci? Irgendwie, dass da wirklich Leute zusammengetan haben, irgendwas gebaut haben, was jetzt noch besteht?
Also natürlich, die Projekte bleiben bestehen, also, klar.
Dass
aber
sie es gefunden haben vielleicht und gesagt haben, hey, wir haben sogar noch irgendwie...
Dass sie vielleicht ein Startup gegründet haben, wüsste ich jetzt nicht. Da müsste ich tatsächlich mal bei meinen Gründerkollegen nachfragen. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es Teams, die haben sich gesucht und gefunden und die tingeln von Coding Da Vinci zu Coding Da Vinci. Das ist total süß, wirklich. Also ich finde es auch toll. Ich finde es einfach echt toll. Das hat die so, die sind so hooked einfach, dass die das immer wieder mitmachen und immer wieder neue Sachen entwickeln dann dafür.
Dieses Format gibt es, vielleicht erklärst du mal kurz, wie das, weil es gibt regionale Veranstaltungen, vielleicht erklärst du mal kurz, was jetzt dieses Jahr vielleicht noch ansteht oder so, dass man so einen kleinen Ausblick hat. Wenn man mitmachen will, wie geht das? Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen.
Also wie ich eingangs mal sagte, 2014 fand der erste in Berlin statt, hat einen großen Zuspruch gekriegt, immer wieder. Und dann hat man gesagt, Mensch, wir machen mal das so ein bisschen regionaler auch, sodass die Leute nicht von Nürnberg nach Berlin nur fahren müssen, einmal im Jahr, um da mitmachen zu können, sondern wir machen das ein bisschen zugänglicher. Und dann gab es letztes Jahr, hatten wir sogar zwei regionale, das eine war Leipzig und das andere war Mainz. Und dieses Jahr steht Coding Da Vinci Süd an, kommt zu Coding Da Vinci Süd in München. Also das ist so, sind sozusagen fokussiert vor allem auf Bayern und Baden-Württemberg. Aber das ist auch unsere Erfahrung gewesen. Zu uns sind Leute gekommen, die wohnen eigentlich in Nürnberg und in Leipzig, weil die einfach Lust hatten mitzumachen. Mitmachen ist total einfach. Also man geht auf die Homepage www.codingdavinci.de und dann gibt es so einen kleinen Reiter Events und dann kann man sich sozusagen die nächsten Events angucken, gibt es was in meiner Nähe und kann sich dann auch anmelden dort. Ja. Die Anmeldung ist kostenlos also da kommen immer so von, 90 bis 150, 200 Leute, je nachdem und so. Ja, und es ist eine wuselige Veranstaltung, hohes Tempo, ziemlich innovativ auch und macht, glaube ich, unheimlich viel Spaß.
Kann man da nur zugucken?
Hatten wir auch Leute. Ist natürlich schade. Ne? Ist natürlich schade, wenn man nur zugucken, aber es gibt ja auch Leute, die sagen so, ich weiß jetzt nicht, was kann ich jetzt selber dazu beitragen? Man kann auch einfach mal reinschauen und sagen, vielleicht auch, waren Leute, die sind im Bereich Journalismus tätig gewesen, haben gesagt, ich will mir das mal angucken. Ich finde das total spannend, beispielsweise, oder wie du hier im Bereich Digitalprojekte unterwegs bist, ne, Digital Turn und so weiter. Und gesagt, ich will mir mal angucken, was hier so los ist. Ja. Und ich möchte das auch vielleicht in die Welt hinaustragen, was ich hier so sehe. Ja, kann man natürlich auch machen, klar.
Wissenschaftsmarketing.
Oh, Wissenschaftsmarketing, Kulturmarketing, also da gibt es einfach unheimlich viele Anschlussmöglichkeiten. Ja.
Kann ich denn, wie ist das finanziert, das Projekt? Darf man das, ist das eine blöde Frage? müssen wir die wegpiepen? Sucht ihr Sponsoren noch oder so? Also kann man sich da engagieren, aber als Unternehmen hören ja auch viele Unternehmen zu.
Ja, genau. Also wir hatten auch natürlich, wir hatten Unternehmenssponsoren, beziehungsweise wir hatten einen Unternehmen, das uns tatsächlich gesponsert hat mit einem konkreten Betrag. Ja. Wir haben viel auch Unterstützung einfach so bekommen, so von anderen Kultureinrichtungen, beispielsweise das Landesmuseum Mainz, da haben wir dann die Preisverleihung gemacht. Und mit der Unterstützung vom Landtag Mainz gegenüber, der uns sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, über ihren Internetanschluss unser Wi-Fi zu pimpen. Ja. Mhm. Und wir sind ganz, ganz viel natürlich auch auf Unterstützung angewiesen. Beispielsweise haben auch Unternehmen und den Cloud-Speicher für die Daten und die Projekte, damit man die halt irgendwo runterladen kann, die Sachen, haben das einfach mal so gesponsert und so. Ja. Und weil natürlich, so eine Veranstaltung ist nicht billig und vor allem kostet es, das, was am meisten kostet, ist tatsächlich die Arbeit, die man reinsteckt im Sinne von Personal, die Zeit, die man halt irgendwie aufwenden muss dafür. Mhm. Ja. Deswegen Sponsoren immer gern genommen, ja.
Einfach auf der Webseite sich dann einfach auch melden.
Man kann einfach dann Kontakt aufnehmen normalerweise entweder zu den Gründern oder
die Regionalbüros quasi.
Genau, oder zu den Regionalen, je nachdem, was gerade so ansteht und was man in der Ecke hat sozusagen auch.
Ihr habt, das fand ich sehr schön, auf eurer ich muss es ablesen, in der Pressemeldung stand, wir wollen Kulturinitiativen beim digitalen Wandel unterstützen. Das ist ja echt ein toller Purpose eigentlich, ne?
Das heißt, es ist ein Franchise für die gute Sache.
Ja, nein, weil im Prinzip ist das natürlich, wie sind denn da so die ersten Ergebnisse? Also wie könnt ihr schon sehen, also was haben davon auch die Kulturinitiativen schon aufgenommen, haben die daraus schon gelernt? Also hilft denen das und wenn, wer, wie? Also mal so die andere Seite, klar, ich verstehe das für die Leute, die den Hackathon mitmachen, die Entwickler, die finden das nicht cool, da gibt es coole Projekte, aber was lernen denn die Institutionen? Also wie weit erreicht ihr denn euer Ziel? Unterstützt ihr die schon jetzt sichtbar?
Also natürlich ist es so, dass man auch mal nachschauen kann, so hey, wer hat denn hier jetzt sozusagen Datensets zur Verfügung gestellt und so. Das ist eine Frage von sich, diese Kulturinstitutionen sichtbar zu machen. Ja. Wir haben eine relativ große Bandbreite. Wir haben die Kulturinstitutionen, die einfach sagen, ach, wir haben hier super aufbereitete Daten und hier habt ihr den Zugang zu unserem FTP-Server, ladet euch einfach alles runter, was wir da haben. Ja. Und dann ist es easy. Ja. Das sind meistens Kulturinstitutionen, bei denen es mehr darum geht, irgendwie, dass sie sich darüber freuen, wenn man sie da sozusagen dabei unterstützt, ihre Daten bekannt zu machen. Ne? Also einerseits, dass man, da sind wir wieder bei dem Marketing-Aspekt dabei, dass man Leuten den Zugang verschafft darüber, dass man einfach sagt, hey, da gibt's was. Ja? Mhm. Und dass man diese Sachen kennenlernt, hautnah sozusagen. Und dann haben wir eine große Bandbreite und am anderen Ende dieses Kontinuums sind natürlich Kulturinstitutionen, die sagen, hey, das mit dem Digitalisieren, wir finden das schon super, aber wir haben entweder nicht die Leute oder nicht das Know-how, ja, wie man das jetzt gut macht mit unseren Daten. Und natürlich fangen wir die auch ab, ja, und versuchen die auch, wo es geht, zu unterstützen, denen wir ihnen auch einfach erklären, einerseits, wie kann man mit diesen Daten umgehen, wenn man sie digital macht, in den digitalen Raum bringt, was muss man beachten und so weiter. Und natürlich geht es auch häufig darum, erstmal ein bisschen aufzuklären, auch darüber, was bedeutet das denn rechtlich, wenn ich Kulturdaten eben öffne. Dass es nicht heißt, irgendwie, oh, jeder kann die nehmen und machen damit, was man will, was er will und man sieht uns gar nicht mehr, und obwohl wir so viel Arbeit und so weiter und so fort. In erster Linie ist es ja mal so, dass man diese Daten sozusagen mit einem gewissen Grundvertrauen in die Öffentlichkeit, in den öffentlichen Raum entlässt wiederum. Und ich glaube, es ist auch nie passiert, dass irgendwelche diese Daten in irgendeiner Form benutzt wurden, wo der Datengeber gesagt hat, so, nee, hallo, ja, wollen wir nicht oder so. Ja. Also viel Vertrauensarbeit ist auch dabei.
Mich interessiert immer, weil ich glaube halt auch speziell, was du eben so beschrieben hast, ne? Also wie sich da fremde Teams finden, das ist eine ganz andere Form von Zusammenarbeit auch in solchen Projekten gibt, lernen die Institutionen vielleicht auch da so ein bisschen so eine Art Kulturwandel? Also dass die sagen, hey, guck mal, also vielleicht müssen wir da auch mal kollaborativer werden, auch mal uns mal fachfremde Meinung einholen. Findet da so ein Know-how-Transfer statt?
Ich denke schon. Ja. Also ich denke schon, weil häufig ist es ja auch so, dass man in diesem Kulturbereich, das gilt ja für alle Branchen, man sitzt immer so und kocht sein eigenes Süppchen und man nimmt die Gewürze, die man kennt und so weiter. Und es ist natürlich auch so, dass dadurch einfach neue Kooperationen, neue Formen der Zusammenarbeit auch entstehen und neuer Input auch reinkommt in die Kulturinstitutionen. Wenn ich beispielsweise so ein Projekt habe wie die Monster Melodies, die dann sagen, wir machen aus diesen und jenen Daten machen wir ein Spiel, ja. Und das ist natürlich gerade im Bereich Museum, Museumspädagogik natürlich auch richtig spannend, mal solche Sachen dann auch vielleicht für die eigenen Ausstellungen nochmal weiter zu nutzen und so weiter. Aber es geht natürlich auch um diese vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem ganzen Kontext mit Leuten, die ein ganz anderes Mindset vielleicht auch mitbringen. Ja.
Mhm. Wenn jetzt ich habe gesehen, auf der Webseite, die Daten kann man auch sich dort angucken, also die zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, kann ich auch mit den Daten außerhalb dieser Hackathons arbeiten? Also wenn ich jetzt eine Idee hätte, oder sage ich nicht.
Sie sind frei, genau. Okay. Das ist ja das, worum es bei den offenen Daten geht, dass ich ja sagen kann, ich wollte, das haben wir auch schon gehabt, dass Projekte dann sagt, Mensch, eigentlich wollten wir noch, wir haben noch so eine tolle Idee.
Ja.
Dann machen die das einfach. Ja.
cool.
Was ist so das Ziel auf die nächsten 2 Jahre? Gibt es noch mal einen in Rhein-Main? Also rotiert das oder war das jetzt erstmal eine einmalige Geschichte hier?
Nee, also es wird sicherlich noch mal ein Coding Da Vinci Rhein-Main geben. Wann, weiß ich jetzt nicht genau. Es hängt so ein bisschen auch ab von den Kollegen, die sich da auch noch mal engagieren wollen, ja. Und so weiter, ja. Aber es wird auf jeden Fall jetzt, also ich habe auch schon Kontaktanfragen bekommen von Personen, die halt schon sagten, wir sind in den und den Ecken, meinetwegen NRW und so weiter, wir überlegen uns das auch und können wir vielleicht mal ein bisschen reden darüber irgendwie, worauf lassen wir uns da eigentlich ein, worauf muss man achten und so weiter. Also es gibt schon Interesse und es gibt viel Interesse, ja. Und da wird man jetzt so ein bisschen sehen, was so alles da aufpoppt dann natürlich. Ja.
Wenn ihr jetzt, also das ist jetzt, dieser Hackathon ist natürlich eine Nuance deiner Arbeit, ne? Aber so, du hast ja auch sonst viel mit Daten zu tun. Wie sieht es aus mit Nachwuchs bei euch? Also wie sieht es mit wissenschaftlichem Nachwuchs aus? Gibt es genug Leute, die sich da begeistern lassen oder gehen die alle in die Wirtschaft? Habt ihr da Probleme? Wie adressiert ihr da Leute? Das interessiert ja auch immer, ne?
Also Nachwuchs gibt es schon, ne? Weil das ist natürlich in diesem Bereich ich nenne es jetzt mal Wissenschaftskommunikation, weil das aber diesen ganzen Bereich umfasst. Es gehört noch sehr, sehr viel mehr natürlich dazu, ja. Und es gibt immer Nachwuchs, weil halt häufig sind es ja Leute, die sozusagen in dem ganzen Wissenschaftskontext schon sozialisiert sind und dann aber diese Managementarbeit hinten dran oder in diesem Zusammenhang auch eben spannend finden, ja. Insofern gibt es da immer wieder Nachwuchs, was für uns natürlich immer ein bisschen schwieriger ist, weil es ja häufig oder in der Regel fast Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sind, ist natürlich einfach Leute zu finden, die technisch so versiert sind, die also wirklich knapp gesagt Hacker sind, ja, Hacker, Hackerinnen oder beziehungsweise Personen, die halt viel mit Know-how in Sachen Applikationsentwicklung etc., Webentwicklung eben mitbringen. Die zu kriegen ist natürlich für uns schwieriger.
Ja.
Weil gerade wenn man jetzt so große Wirtschaftsstandorte wie Frankfurt nebendran hat oder so und die großen Unternehmen, da wo ich wohne, ist die BASF direkt um die Ecke und so weiter, klar, die haben natürlich da eine andere Möglichkeiten, Angebote zu machen, sage ich mal.
Arbeitet ihr auch, sag ich mal, in den Fakultäten dann sozusagen horizontal so zusammen, also dass ihr auch mit den Informatikern sprecht oder so? Oder ist das
wo auch immer es sich ergibt, also natürlich klar, es gibt immer Zusammenarbeiten. Ich sage das jetzt ganz generell, nicht nur bezogen als auf Mainz an sich oder so. Generell ist man natürlich immer bestrebt, dass man eine gute Zusammenarbeit hat mit dem Rechenzentrum oder auch mit entsprechenden Stellen, die nah an der Universitätsleitung beispielsweise dran sind. Oder jetzt, wenn man über Bibliotheken hinaus gedacht, jetzt andere Kultureinrichtungen sieht. Natürlich versucht man da irgendeine Vernetzung immer zu erzeugen, weil man sonst wird das eine Einzelkämpfernummer und das wird dann dreifach so hart.
Ja, ja. Was hast du persönlich so mitgenommen aus dieser Hackathon-Geschichte? Was wusstest du vorher nicht, was hast du gelernt oder hat dich das irgendwie inspiriert?
Die ist tatsächlich schwierig, weil es sind so viele kleine Dinge. Also ich habe viel gelernt über Zusammenarbeit, gerade wenn du so in so Kontexten bist, wo einfach viele Institutionen, es waren ja 8 Institutionen, die da zusammengearbeitet haben, ne, aus Frankfurt, aus Aschaffenburg, hier aus Mainz und so weiter, wo wir so ein gemeinsames Gründerteam waren, ja, Entschuldigung, ein gemeinsames Veranstalterteam, plus dann noch das Gründerteam, ja, und das alles zu koordinieren, das war schon anspruchsvoll auf jeden Fall. Ja, dass man da irgendwie, und es ist immer was zu tun und wie man das irgendwie verteilt und was man machen kann und wer was macht und so weiter. War schon tough, stellenweise haben wir auch gesagt. Und interessanterweise hat mein Chef auch mal gesagt zu einem Journalisten, hätten wir vorgewusst, wie viel Arbeit das ist, das hätte ich mir nochmal überlegt. Ja. Aber im Endeffekt waren wir sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil das ist klar, Coding Da Vinci veranstalten heißt ein dickes Brett bohren letztlich. Ja. War eine gute Erfahrung für uns alle, hat auch dafür gesorgt, definitiv, dass unter uns, dass man einfach neue Zusammenarbeiten sich entwickelt hat, dass man gemerkt hat, so hey, super, das ist eine Person, mit der hatte ich vorher vielleicht nie zu tun, aber da gibt es eine so tolle Zusammenarbeit, sodass das auch eine noch zusätzliche Synergieeffekte dann hatte.
Ja, cool. Ja, also klingt auch wirklich, ich muss sagen, und je mehr man darüber erfährt, umso spannender klingt das. Ich bin echt noch werde das jetzt wohl verfolgen, wie das weitergeht. Also,
ich bitte darum. Ich da.
Wir haben ja immer noch so auch noch so ein bisschen, wir quetschen unsere Gäste immer so ein bisschen auch so, was gibt es Sachen, die du vielleicht auch unseren Hörern, Zuschauern damit auf den Weg gehen kannst? So, was sind coole Blogs, was liest du, gibt es coole Apps, die du nutzt oder sowas? Irgendwas, was wir so ein bisschen mitnehmen können, was wir teilen können. Wie informierst du dich?
Wie informiere ich
mich? Wie lässt du dich inspirieren?
Ich lese wahnsinnig gerne bei Twitter und lasse mich so ein bisschen, ich mache das ganz häufig nach dem Schneeballsystem. Entweder ich fange irgendwo auf Twitter an oder ich bin begeisterte Anhängerin der Wikipedia-Abende, wenn man einfach mit einem Wikipedia-Artikel anfängt und dann sich schneeballartig weitertreiben lässt und dann hat man die nächsten. Also ich mache das nicht so, in meiner Freizeit, ich mache das nicht so strukturiert, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Und in meiner Freizeit versuche ich im Moment auch ein bisschen weniger digital zu werden, einfach weil ich in so einem Bereich arbeite, wo das einfach so enorm im Vordergrund steht und so. Und einfach um die Trennung so ein bisschen zu schaffen, aber gerne Twitter.
Hast du jemanden speziell, den du folgst? Irgendwie? Oder Podcast, die du hörst? Auch nicht.
Nee.
Kriegt nichts rausgekitzelt.
Nee. Also nichts, was ich jetzt hier einfach so sagen würde. genau. Aber nein, natürlich ist es so, wenn man, also klar, auch beruflich lese ich da natürlich dann so Twitter beispielsweise. Und da gibt es ganz viele Twitterer, die mich dann zu tollen neuen Projekten leiten. Also beispielsweise alle Coding Da Vinci Projekte haben ja auch einen eigenen Twitter-Kanal. Ja. Und die werden auch wieder relativ stark gelesen von Leuten, die im Bereich Digital Humanities beispielsweise unterwegs sind. Oder im Bereich Forschungsdatenmanagement etc. Und da komme ich immer auf so viel, dass ich das häufig gar nicht alles immer so im Kopf behalten kann. Es ist nicht so spezifisch. Und habe ich jetzt so leider keine Empfehlung.
Kein Problem. Sehr schön. Nein, das ist echt super. Wie gesagt, ich wünsche euch da viel Erfolg. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und echt eine Menge Input. Und freue mich, dass du hier warst. Und das war's mit dieser Folge von Das Digitale Sofa. Ihr findet uns wie immer auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes, auch auf Alexa. Kann man erst mit dem digitalen Sofa quatschen und danach mit, wer das, Friedrich den Dritten. Ja, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Ja, ja, wir werden auch wie immer all diese ganzen Links, alles, was du erwähnt hast, werden wir natürlich in die Shownotes packen. Dann können die Leute das in Ruhe nachlesen, reinklicken. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin.